Hallo und herzlich willkommen zur bereits fünften Staffel von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Dem Podcast-Adventskalender von 2 hoch 2 und dem österreichischen Gewerbeverein. Mein Name ist Sascha Ladurner und gemeinsam mit meinen Co-Hosts Dagmar Bachrich und Stefan Blahut werde ich Sie auch dieses Jahr wieder durch den Advent begleiten. Und bevor ich es vergesse, noch eine Bitte. Wenn Ihnen diese Podcast-Serie gefällt, abonnieren Sie uns, lassen Sie uns ein Like hier, geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlen Sie uns weiter. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderbaren guten Morgen. An diesem Mittwoch, den 4. Dezember, ist mit Sabine Naterni-Borudin eine der führenden Expertinnen für Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik in Österreich zu Gast. Sie ist nicht nur Generalsekretärin von Plastics Europe Austria, sondern auch Obfrau des österreichischen Carbon Cycle Circle, kurz ÖCC Quadrat. Mit ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut diskutiert sie, wie Europas Regelwerke Innovationen fördern, aber auch bremsen, warum nachhaltige Entwicklung ein Umdenken erfordert und was wir tun müssen, um unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu gestalten. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, aber auch sehr klare Worte.
Hallo, die nächste Folge von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten steht an und ich freue mich sehr, heute Sabine Naterni-Borudin bei mir zu haben. Sie ist mit Umwelttechnologie befasst, sie kennt sich in Kunststofftechnik aus. Sie kann den ganzen Buchstabendschungel, den wir aus Europa kennen, am kleinen Finger runterdeklinieren. Sie arbeitet daran, dass die Gesellschaft, dass die Länder in die richtige Richtung steuern. Und Sabine ist bei Plastic Europe Austria Generalsekretärin und Obfrau von ÖC3, sagt sie, glaube ich, österreichische Carbon Cycle Circle. Also sie ist genau in den Themen, mit den Themen befasst, mit denen wir uns alle viel tiefer auseinandersetzen sollen. Sabine, ich freue mich, dass du da bist, aber vielleicht sagst du, was du wirklich machst, während ich da so hinein meandert bin.
Ja, du, herzlichen Dank, Stefan, für die Einladung und für das Format vor allem. Ja, was kann ich über mich sagen? Du hast es eh schon gesagt, man kennt sich in vielen Sachen etwas aus. Ich sage immer, in den meisten Sachen viel zu wenig, weil etwas, was man auf jeden Fall lernt, ist, dass man immer viel zu wenig weiß. Also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich nichts weiß und dass noch viel zu viel, also Sachen noch zu entdecken sind und eben herauszufinden sind. Ja, was ich so mache, ausgebildete Biotechnologin und Lebensmitteltechnologin, habe mich damals schon aufgrund gesetzlicher Veränderungen auf Umwelttechnik und Abfallwirtschaft spezialisiert und bin dann eigentlich vom Leben durch die schönste Schule geführt worden, nämlich immer wieder unterschiedliche Themen, sei es jetzt Trink- und Abwasseraufbereitung, dann auch Marketing jahrelang und Aufbau eines umweltanalytischen Labors, Forschung und Entwicklung für Entsorger und dann auch ein bisschen Forschung und Lehre. Und zum Schluss eben jetzt die Aufgabe, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mein Unternehmen gegründet, das nennt sich Nachgedacht. Es kommt immer anders, wenn man denkt. Das ist so ein bisschen meine Einstellung und habe dann eben als großen Kunden unter anderem den Auftrag gekriegt, eben von Plastics Europe die Vertretung in Österreich zu machen für die kunststoffproduzierende Industrie. Wir haben dann auch noch einen Verband gegründet, der nennt sich ÖCC Quadrat, österreichischer Carbon Cycle Circle. Wir wollten da die gesamte Wertschöpfungskette eben zusammenholen und auch branchenübergreifend, weil genau die Themen, die eigentlich wichtig sind in einer Kreislaufwirtschaft, betrifft nicht nur eine Branche, sondern wir sind verzahnt, wir müssen miteinander und wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Und ja, das sind so zumindest wenige Aufgaben, die ich jetzt einmal so nenne. Es gibt noch viele andere, die ich noch habe.
Verzahnt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil ohne da zu tief eintauchen zu wollen, sind wir uns alle einig, dass wir eine politische Situation in Österreich, in Europa, in der Welt haben, die durchaus herausfordernd ist beziehungsweise sein wird. Etwas, was ein bisschen, sage ich mal, herausfordernd ist und Schwierigkeiten auch macht beim Verstehen, ist diese vielen, vielen Regeln, die daherkommen. Jetzt entsteht ja keine Regel einfach so, weil irgendjemand im Zweifel in Brüssel fad ist, sondern es gibt immer ein Anliegen dahinter oder es gibt immer ein Ziel dahinter. Es wirkt aber dann auch politisch, nicht? Also wir haben so viele Regeln, wie wer auch immer möchte, dass wir das alles so machen und wir finden das alles nicht so toll. Und jetzt bist du ja jemand, der versucht, diese Regeln anwendbar zu machen oder auch umzusetzen und den Betrieben dabei hilft, das auch wirklich in ein Ziel zu lenken. Ist es notwendig, dass wir so viele Regeln haben?
Naja, man braucht Regeln, um eine Gesellschaft überhaupt leben zu können. Und gesellschaftlich ist es ganz wichtig, dass wir hier uns an gewisse Formen der Umgangsweise und des gewissen Miteinanders auch quasi finden und auch, dass wir uns die zurechtlegen. Wenn Regeln dann, sagen wir mal, unvorsichtig oder nicht ganz so weitblickend, nennen wir das so, dann erstellt werden, dann muss man plötzlich basteln beginnen. Und dann muss man nachschärfen beginnen. Und das Ganze ist ja immer wieder, wenn man etwas Neues macht, immer wieder R&D. Also es ist immer wieder Forschung und Entwicklung. Und wir kommen drauf, aha, da hier jetzt die Regel aufgestellt, hat aber vielleicht Auswirkungen auf irgendetwas anderes. Dann versucht man dem nachzulaufen und dann kommt das Nächste. Ich glaube, dass, wie das bei jedem wachsenden oder gewachsenen System ist, man muss irgendwann einmal dann sich hinsetzen und sagen, so, wo stehen wir eigentlich? Und haben wir das richtig angedacht? Haben wir richtig das begonnen zu machen? Oder ist das dieses gewachsene System, das wir jetzt immer wieder versuchen zu regulieren? Und ein gewachsenes System zu regulieren ist eigentlich so, wie wir es jetzt leben in unserer ganzen Gesellschaft, ob es jetzt politisch oder industriell ist, oder eben wirklich sozialökonomisch. Das finde ich eigentlich ein Moloch. Und wir müssen uns einfach überlegen, beginnen, geht es nicht anders und geht es nicht einfacher in der Sache? Denk jetzt allein an der Kreislaufwirtschaft. Das ist aus einer Abfallwirtschaft eine Entsorgung, das Ende der Sorgen quasi entwickelt worden. Wir diskutieren jetzt um Ressourcenverbrauch und Neuressourcenverbrauch und wie wir da die Kreisläufe schließen können. Das sind vollkommen andere Ausgangspunkte, die wir haben. Und darunter würden wir wahrscheinlich Regelwerke komplett anders und komplett neu beginnen zu tätigen. Deswegen, ja, wir haben Regelwerke, die sind wichtig und das wird auch immer sein müssen. Und das ist nicht alles schlecht, was wir an Regelwerken haben. Es ist aber einfach notwendig, dass wir uns hinsetzen und einfach einmal quasi uns überlegen, ob sie noch so aktuell sind aus den Aspekten heraus, wie sie gemacht haben.
Regeln, Europa oder als gelernter Österreicher lebt man ja in Regeln und man kennt die Regeln, um zu wissen, wie man es besser machen kann. Und nicht alles unbedingt, sage ich einmal, ist 100% regelkonform, es soll ja funktionieren. Und jetzt ist der amerikanische Zugang, wir machen die Regeln dann, wenn wir gesehen haben, was passiert ist. Vorher lassen wir es mal ein bisschen treiben. Und in Europa ist eben umgekehrt. Wir versuchen, das Risiko zuerst auszuregeln und dann was zuzulassen. Ein bisschen mehr aus beiden Welten oder auch, weil du das gesagt hast, oder zurück auf die grüne Wiese und bauen es neu.
Also zurück auf die grüne Wiese, jein. Also immer mit Bedacht. Irgendetwas zu verändern. Also von heute auf morgen sind ja auch große Industrien und Wirtschaften dahinter, die ja vorsichtig geändert werden sollen, weil auch das ist wieder Trial and Error, wenn wir von der grünen Wiese beginnen. Eher das, also ich muss dir ein bisschen widersprechen, die Regeln sind primär dafür da und ermöglichen auch das, dass es prinzipiell funktioniert. Also es gibt ein paar Regeln, die es ein bisschen erschweren, aber prinzipiell sind die Regeln unser tiefstes Konstrukt. Und auch Amerika, wenn sie es vielleicht nicht gesetzlich niedergeschrieben haben, hat genauso seine Regeln, marktwirtschaftlich und. Also da ist auch gesellschaftspolitisch das ganz anders. Etwas, was ich für mich in den letzten Wochen auch einfach neu definiert habe, war, wir reden in Europa vor allem um Sicherheiten. Wir wollen immer Sicherheiten haben, 100% Sicherheit. Ich habe vor ein paar Tagen dann mit Karin Huber-Heim auch darüber gesprochen und sie hat dann so lieb mir erklärt, das kommt vor allem daher, dass wir in Österreich die Sicherheitsgurtenpflicht quasi eingeführt haben und seitdem ist Autofahren sicher. Das Risiko ist für einen Unfall deswegen nicht minimiert worden, sondern wir haben nur das Gefühl der Sicherheit. Wir müssen aber, und das ist in Amerika sehr wohl anders gedacht und auch in anderen Ländern, wir müssen über Risiken reden, über Risikenminimierung. In dem Moment, wo wir, wenn wir über Kreislaufwirtschaft oder Kreislaufführung reden oder auch politisch das Ganze angehen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das Leben ist ein Risiko und das Leben kostet am Ende des Lebens das Leben. Also von dem her, wir müssen einfach nur überlegen, welche Risiken sind wir bereit einzugehen. Ich kann mich zu Hause einsperren und kann zu Hause gar nichts mehr tun und machen und meine Pflanzen selber anbauen und, aber das wird trotzdem das gleiche Ende haben, etwas früher oder etwas länger, je nachdem. Aber wir müssen einfach uns bewusst werden, es macht mit uns Menschen etwas ganz anderes und auch mit der Gesellschaft, wenn wir uns klar definieren, was wollen wir für uns oder was können wir uns selber zumuten. Das haben wir auch genauso im Teil Migration genauso drinnen. Was können wir uns zumuten als gesellschaftliche Komponente? Wo können wir eine Integration ermöglichen? Was sind wir bereit zu geben? Was sind wir bereit zu machen? Wo sind Risiken vielleicht, die dahinter versteckt sind? Das sind ganz andere Themen. Also wir haben es ja auch gesehen in den letzten Jahren im Gesundheitssystem. Es ist nie über Risiko geredet worden. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied in Amerika. Wenn jemand einmal einen Konkurs macht, dann hat das zumindest versucht. Und wir machen in Österreich dann eher Fingerpointing und amüsieren uns darüber, anstatt auf die Schulter zu klopfen. Der hat den Mut gehabt, das Risiko auf sich zu nehmen. Und das ist ureigenes Unternehmertum und nicht Unterlassertum.
Unterlassen ist immer einfacher, das ist klar, aber es entwickelt sich natürlich nichts weiter. Wir sind offensichtlich nicht so risikofreudig auch, wie unsere amerikanischen Mitbewerber, jetzt mal unternehmerisch gedacht. Muten wir uns genug zu? Weil ich meine, die ganzen Fragen, die du aufgeworfen hast, Migration und so weiter, nicht? Natürlich ist wenn die Vorstellung, da kommen, ich sage jetzt irgendwas, ja, ohne Basis, da kommen 1 Million Leute und ich denke, wenn ich die Tür aufmache, davor stehen 1 Million Leute, dann ist das für mich eine Herausforderung, die ich höchstwahrscheinlich nicht bewältigen kann. Umgekehrt, wenn ich sage, wir sind ein Markt von 460 Millionen Leuten, und dann ist das ja, und wir debattieren schon diese eine, als ob die Welt untergehen würde, dann ist die Frage, muten wir uns genug zu? Und die Überleitung Richtung deiner Disziplin, Kunststoff und all diesen Dingen, muten wir uns genug zu, den Wandel schneller voranzutreiben, schnell genug voranzutreiben?
Definitiv nein. Sonst hätte man nicht das Thema, Markus Watzak hat es diese Woche ja groß auf LinkedIn gebracht, 1,5% gestecktes Ziel ist in Österreich überschritten worden, erstmalig an Temperaturanstieg. Also da sind wir viel zu wenig und das ist auch ein bisschen meiner Meinung nach unserer Sprache geschuldet. Nachhaltigkeit ist ein nettes Thema. Aber für mich ist das Nach und Halten da drinnen, also etwas nachtrauern, etwas nachjammern und dann auch noch festhalten an alten Sachen. Für mich geht das eher in die Richtung, die Sustainability ist eigentlich richtig übersetzt, die Überlebensfähigkeit. Und es geht um unsere Überlebensfähigkeit und da habe ich eine ganz andere Dringlichkeit dahinter, dass wir etwas tun müssen. In meinem Bereich jetzt in der Kreislaufwirtschaft ist es auch so, Wir betreiben keine tatsächliche Kreislaufwirtschaft. Wir führen Materialien im Kreis, aber eine Wirtschaft daraus zu entwickeln, das ist ganz was anderes. Also bei uns im Kunststoffbereich, es gibt extreme Anstrengungen, dass wir Rezyklate produzieren, dass wir hochwertige Rezyklate produzieren. Wir machen wahnsinnig viel in R&D. Doch im Endeffekt, der Markt kauft diese Rezyklate nicht. Das ist momentan, sind die teurer, also sie sind generell teurer, weil ich muss natürlich noch einmal einen Aufwand in die Hand nehmen, um dieses Material zu verwenden. Aber man kauft lieber Virgin Material, weil es einfach momentan sich wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Es ist wirtschaftlich momentan sinnvoller, Neumaterialien, Frischware zu nehmen. Ich habe auch mehr Sicherheit. Also es ist auch ein Risiko, wenn ich Rezyklate nehme. Aber es ist mehr Altruismus, meiner Meinung nach. Also das ist schon etwas, weil was wir versäumt haben in der ganzen Geschichte, also wir befassen uns ja auch viel zu sehr mit Materialbashing, anstatt dass wir hergehen und wirklich fragen, brauche ich dieses Produkt? Und die zweite Frage ist dann, brauche ich dann, welches Material ist das Beste? Das sind ganz andere Fragen, die uns weiterbringen. Also von dem her, ich nehme mal als Beispiel die PET-Flasche. Wenn man die PET-Flasche reduzieren will, dann muss man sich fragen, warum gibt es diese PET-Flasche? Und primäres Ziel ist Trinkwasserversorgung weltweit. Und das ist ein SDG. Und dann kann man darüber reden, ist das SDG jetzt würdig oder nicht würdig verfolgt zu werden. Wenn wir aber die PET-Flasche an sich reduzieren oder die Menge der PET-Flaschen reduzieren wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, was wäre denn dann das richtige Produkt, dass ich Trinkwasser überall zur Verfügung stelle? Und plötzlich bin ich in Trinkwasseraufbereitungsanlagen, in Abwasserbehandlungsanlagen und im Leitungsbau drinnen. Das sind ganz andere Themen und da müssen wir uns einfach die richtigen Fragen stellen beginnen. Also das ist schon etwas, wo man sich das überlegen muss. Und ja, für mich ist es eben mit der Circular Economy genau das Thema, dass wir eben uns Fragen stellen müssen, wie können wir eine Wirtschaft umbauen? Wie können wir die Transformation der Wirtschaft kriegen? Und da ist es so, dass momentan wird, und da kommen wir immer ganz schnell in die Diskussion, ja, wer soll das finanzieren? Ich bin der Meinung, wir stecken schon wahnsinnig viel Geld in die Auswirkungen des nicht nachhaltigen Verhaltens hinein. Sei es jetzt die unzähligen Krankheiten, die wir haben, sei es jetzt psychische Erkrankungen, physische Erkrankungen, die Allergien steigen und. Sei es jetzt auch, indem wir eben diese ganzen Wetterkapriolen, ist jetzt fast zu wenig ausgedrückt eigentlich, diese ganzen Katastrophen da hier wieder irgendwie zu nivellieren versuchen, was eh nie funktionieren kann. Aber was kostet uns das? Und das sind eigentlich die Auswirkungen nicht nachhaltigen Verhalten. Also das Geld wäre ja da. Es geht momentan eben nur in das Wiedergutmachen. Wir sollten darüber diskutieren beginnen, wie können wir dieses Geld, das vorhanden ist, dahin leiten in die Anstrengungen, wo es wirklich nachhaltiges Verhalten und wirklich nachhaltiges Wirtschaften gibt. Bomberger hat gerade da, ich bin gerade auf der Depotech eben auch, hat da eben gebracht, die Kreislaufwirtschaftsabgabe hat es geheißen. Also nicht Steuer, sondern einfach eine zusätzliche Zahlung, wenn ich nicht nachhaltig gedacht habe, wenn ich nicht zu Ende gedacht habe. Und ich glaube, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, dass wir wirklich hergehen und sagen, wie kann man eine Wirtschaft entwickeln? Momentan ist es so in Europa, die Wettbewerbsfähigkeit von Europa, ganz ehrlich, das ist bei den meisten Leuten noch nicht angekommen. Wir sind hier in einem maximal kritischen Zustand. Und allein, wenn ich mich in meiner Branche umhöre, also im Kunststoffbereich jetzt und genauso dann auch im Recyclingbereich, wir haben eine massive Abwanderung, die jetzt in dem Moment stattfindet. Ich kriege fast jeden Tag immer wieder Meldungen, dass Firmen von Österreich ins EU-Ausland gehen. Wer wird dann unsere Gesellschaft erhalten und wer wird dann unseren Sozialstaat irgendwie finanzieren? Also da ist jetzt wirklich Handlungsnotwendigkeit gegeben und wir müssen über die Überlebensfähigkeit von Europa diskutieren beginnen.
Ja, das sehen wir sehr, also sehe ich sehr ähnlich wie du, dass wir einfach zu viel Schlendrian drinnen haben und es wird schon und was soll's, es ist eh. Also solange ich Öl zapfen kann, ist alles gut und vorher werde ich mich nicht bewegen. Das ist natürlich auch mit Blick auf den unmittelbaren Wettbewerb eine durchaus logische Handlung. Nicht? Warum soll ich jetzt teure Wege gehen, wenn ein Wettbewerb das nicht macht, weil der wird mich aus dem Geschäft drängen, einmal die kurze Überlegung. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es uns an Innovationskraft per se nicht fehlt. Aber wir kriegen es scheinbar nicht auf den Boden oder in die gesellschaftlichen, politischen Köpfe hinein, dass wir tatsächlich Handlungsbedarf haben. Und zwar nicht einfach hier Justin, da eine kleine Geldzuwendung, wie wir es in den letzten Jahren hatten, dort was anderes, sondern dass man in die Richtung größeren Wurf gehen muss. So sehr wir gerade in Österreich wissen, dass große Würfe meistens nicht geworfen werden.
Ist ja auch ein Risiko für die Zuständigen, die sie fahren. Also auch da ist das Prinzip der Sicherheit. Bin ich populistisch und ideologisch unterwegs, werde ich wieder gewählt?
Es ist eine Fristigkeit, glaube ich auch. Es ist ein Fristigkeitsproblem, nicht? Wir wissen alle, dass jede Innovation braucht ihre Zeit. Man muss es entwickeln, man muss es beforschen, man muss es ausprobieren. Irgendwann wird man es dann produzieren. Irgendwann ist es so marktfähig, dass es vielleicht auch noch was ganz Tolles wird und es will jeder haben. Aber das ist nichts, das ich zwischen Jänner und Februar erledige. Das ist etwas, was 4, 5, 6, 10 Jahre brauchen kann, bis es tatsächlich marktfähig ist. Und wir haben andere Rhythmen in der Wirtschaft, in der Industrie, als wir es politisch haben.
Absolut. Also
das scheint sich da ein bisschen zu widersprechen.
Das Bewusstsein ist nicht da, weil meiner Meinung nach auch die Bildung fehlt. Also ganz ehrlich, das ist etwas, wo ich sage, gewisse Zyklen in der Industrie, 15 Jahre und dann allein nur von der legislativen Seite her, bis ich eine Genehmigung habe, vergehen 1, 2 Jahre locker. Das braucht Vorspiel, das braucht Geld, das muss aber auch zwischenfinanziert werden. Und das wird nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Und ich glaube, da ist ein ganz wesentlicher Mangel an Bildung da.
Ja, da schließe ich mich voll bei dir an. Also das mit der Bildung, das ist jetzt ein weites Thema, weil es mangelt tatsächlich in fast allen Ebenen Dramatik. Ich nehme ja bei uns Bildung und vor allem bis zum Studium vor allem wahr als Neugier- und Interessensaustreibungsmaßnahmen. Was ein bisschen schade ist, weil in jedem von uns, in jedem auch kleinen Menschen steckt so viel Neugier und Entdeckergeist, dass man das viel mehr nützen sollte. Aber was bedeutet eigentlich unsere Kultur, wenn wir das jetzt so nehmen, unsere europäischen Werte für eine globalisierte Welt? Dass wir am falschen Gleis sind?
Falschen Gleis würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, wir sollten mal ein bisschen aufhören, weiterhin Kolonialismus zu betreiben, also wirklich herzugehen und zu sagen, ich gehe mit den Ideen, die vielleicht, und das auch nicht ganz, also es funktioniert ja auch innerhalb Europas nicht in jedem Land gleich, also auch nicht einmal für unsere europäische Gesellschaft funktioniert die eine oder andere Lösung. Da soll man mal mit ein bisschen Vorsicht einfach so, ja, kolonialistisch in die andere Welt versuchen überzustülpen, sondern da ein bisschen mehr auf die einzelnen sozioökonomischen Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Allein schon in Europa uns einfach einmal klar zu werden, wir haben doch, also jetzt spreche ich da ein bisschen von wegen Bildung und so, wir haben aber doch eine kleine, aber ganz hervorragende Masse an Wissenschaftlern. Das sind die Ausnahmen, die breite Masse bestätigen, bin ich jetzt einmal böse zu sagen. Wir sind sehr innovativ, nur wir nutzen dieses Potenzial nicht. Und ich glaube, wir müssen uns einfach die Frage stellen, was können wir machen? Du hast vorher angesprochen, die Diskussion um das Öl oder solange man Öl produzieren kann. Ich weiß, das ist jetzt gerade hochgegangen. Ich sehe es ein bisschen aus einem anderen Blickpunkt. Wenn ein Land hier Rohstoffe hat, dann ist das wirklich eine Segnung. Das ist unabhängig davon, ob es jetzt Öl, Gold, Wasser, was auch immer hat. Es ist etwas Großartiges. Dieses Öl wird für gewisse Sachen immer gebraucht werden. Wir werden Medikamente, wir werden gewisse Produkte auf jeden Fall herstellen müssen. Aus dem, es ist immer nur die Frage, für was verbrauche ich das Gesamte? Und da ist es eben, dass man fragt, wie können wir in Europa jetzt die Stoffe, die wir vielleicht nicht wirklich vor Ort haben oder auch nicht jetzt irgendwie leicht verfügbar haben, wie können wir die trotzdem durch die Menge an Produkten, die wir schon haben und durch die ganzen Importe der letzten Jahrzehnte, vielleicht doch wieder aus unserem Abfall wieder herausholen und das als sekundäre Ressource nutzen und dadurch unabhängiger werden. Wir können unabhängiger sein und wir müssen erst einmal auf unsere eigene Wirtschaft schauen, damit wir auch wieder wettbewerbsfähig sind. Wir lassen uns ja beim einen oder anderen meiner Meinung nach viel zu sehr treiben, auch wieder aus Sicherheitsdenken und. Es hat aber auch das eine oder andere gezeigt, dass es aus Österreich oder auch aus Europa kommen eine sehr gute Idee war. Die wenigsten wissen, dass wir zum Beispiel gerade im Abfallbereich das sogenannte elektronische Datenmanagementsystem haben. Das ist wie quasi das Finanzsystem. Ich muss mal die Art, Menge, Herkunft und Verbleib der Abfälle dem BMK melden. Hier kann ich wirklich ein Stoffstrommanagement daraus generieren. Ist in anderen Ländern noch nicht gegeben, wäre ein Lösungsansatz. Wie kann ich das machen? Dann komme ich auch vielleicht in andere Lösungen, als jetzt die Problematik, was sagt das Abfallrecht, was sagt das Produktrecht? Manchmal stehen wir dagegen, da einfach innovativer zu werden und auch technologieoffener. Solange es in einen Kreislauf geführt werden kann, der innerhalb Europas ist, viel mehr Vereinfachung zum Beispiel.
Ich glaube, viel mehr Vereinfachung, da kommt man durch jede Tür durch, wenn man das sich wünscht. Und wir hätten es gerne.
Unter gewissen Regeln, Regeln eine Vereinfachung.
Bin ich bei dir. Völlig regelfrei geht's nicht, weil dann sind wir wieder dort, dass man den Abfall aus dem Fenster schüttet und dann ist er eh weg. Das heißt, die Grundlagen, also gerade wenn du sagst, unser Abfall wird sowieso gemonitort, die Grundlagen sind teilweise gesetzt. Wahrscheinlich könnte man noch episch mehr Dinge finden, wo man es auf der einen Seite identifizieren kann, auf der anderen Seite dann einfacher macht, wenn man weiß, womit man zu tun hat. Aber es wird nichts draus gemacht. Das heißt, wenig oder zu wenig und zu langsam. Das heißt, wenn wir einen Impact, unseren Impact verbessern wollen, müssen wir in die Gänge kommen. Jetzt kommen wir Richtung Christkind. Wir sind ja in einem Weihnachtspodcast, in einem Advent-Podcast. Und wir haben ja alle gelernt, dass man sich vom Christkind was wünschen kann. Wir machen das per Podcast und nicht per Zettel im Fenster. Wenn du dir so ein, zwei Sachen wünschen könntest, du meinst, wenn das passierte am 24., das wäre doch cool, da würden wir 2025 in eine einfachere, leichtere Welt oder bessere Welt, sind immer sehr groß, steuern. Was würde sich die Sabine wünschen?
Ich würde mir wieder wünschen, dass wir gerade in unserem Land, jetzt in Österreich, zu etwas besseren Sprachgebrauch, zu einem besseren Sprachgebrauch zurückkommen. Einzig daraus, dass da wahnsinnig viele Missverständnisse verstehen und wir meistens die Leute verlieren. Und das ist jetzt einerseits Experten von anderen Branchen, von anderen Themen. Man sieht das auch immer wieder innerhalb einer Branche, wenn da geredet wird, der Hersteller eine komplett andere Sprache wie der Recycler und dazwischen vielleicht noch der Verarbeiter. Wir müssen unseren Ressourcenverbrauch runterschränken und wir müssen ihn einschränken, sprechen, dann arbeiten wir mit Ängsten. Und Ängste waren noch nie vorteilhaft. Wenn wir aber davon reden beginnen, wir müssen unseren Neuressourcenverbrauch reduzieren und macht es doch was Gescheites aus den Ressourcen, die wir schon haben, ist das ein Aufruf zur Kreativität und zur Innovation. Dieses Bewusstsein einfach, wie gehen wir mit den Dingen um? Was macht Sinn? Und da eben nicht nur mit Verboten und Geboten eben handeln, sondern da einfach den Aufruf zu machen, seid kreativ, das wäre etwas. Das ist so der erste Wunsch, aufpassen, wie wir sprechen, welche Worte wir verwenden und eben statt Nachhaltigkeit unsere Überlebensfähigkeit, weil es drängt die Zeit. Der zweite Wunsch wäre, dass wir bei Weitem innovationsoffener werden. Ich habe öfter mit dem Ministerium, also mit dem Klimaministerium zu tun, eigentlich über die ganzen letzten Jahre. Da ist es auch so, dass wir hergehen und dass wir eigentlich sehen, dass auch hier eine gewisse, durch die Regeln, die da sind und durch das nicht überarbeitet haben, zum Beispiel Abfallverzeichnisverordnung, wir haben kaum Regeln für die etwas neueren Abfälle, die jetzt kommen, sei es jetzt Windräder, sei es jetzt Carbon und. Es gibt keine eigenen Schlüsselnummern. Und da wäre viel mehr quasi Kontrolle notwendig, um wirklich Kreisläufe aufzubauen, um bilanzieren zu können, um zu wissen, da könnte ich ein Business daraus machen. Da wäre es eben auch der Wunsch, dass man hier etwas mehr hinschaut, dass man sich da eben mehr das anschaut und dann aber auch eben Innovationen zulässt. Teilweise reden wir allein im Carbon Recycling, glaube ich, jetzt die letzten 12 Jahre, ob wir Genehmigungen kriegen oder nicht. Und wenn dann kommt, wir haben jetzt das und das Verbot gemacht und das Gebot gemacht, damit die Industrie in die Puschen kommt, die Industrie hat die Lösung. Es geht nur darum, dass man hier eine gesetzliche Änderung hat oder braucht und benötigt, um das umzusetzen, wird seit Jahren nicht gemacht. Es ist sehr schwierig, aber da etwas innovationsoffener zu werden, das wäre schon das.
Sprechen wir zu wenig miteinander?
Definitiv.
Weil es heißt ja so, okay, das heißt ja, ne, beim Reden kommen die Leute zusammen. Also offensichtlich reden wir zu wenig miteinander.
Naja, einerseits reden, auf der anderen Seite ist es natürlich auch Ideologien geschuldet, die verfolgt werden. Ich glaube, das ist vielleicht der größte Wunsch an das Christkind, versucht man wieder etwas globaler zu werden und den Blick wieder etwas von unserem Detaildenken nach oben zu bringen.
Der Bille, genauso machen wir's. In diesem Sinn, ich darf mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für unser kurzes Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich dann auch ein Christkind, das diese Wünsche dir erfüllen möge, weil wir würden davon alle profitieren. Herzlichen Dank und frohe Weihnachten.
Es waren auch dir frohe Weihnachten. Dankeschön.
Make my wish come true.